Radio. Beratung.
Mit Dagmar Peters. Ich grüße Sie. Haben Sie heute schon was aufgeschrieben mit der Hand oder vielleicht eher in Ihrem Handy etwas reingetippt? Wie ist das eigentlich mit der Handschrift? Ist Schreiben mit der Hand noch zeitgemäß? Also das Schulfach Schönschreiben, das gibt es ja schon lange nicht mehr. Kinder, die füllen oft Lückentexte aus, die müssen insgesamt weniger abschreiben als früher. Und warum tun sich die Kinder heute so schwer beim Schreiben? Liegt es vielleicht an der mangelnden Übung? Die klassische Brieffreundschaft, die ist auch Vergangenheit. Kinder tippen auch schon eher Texte am Computer oder ins Handy, als etwas mit einem Stift aufzuschreiben. Darum geht's heute in der Domradio-Beratung. Die Domradio-Beratung. Europas größte und wichtigste Bildungsmesse, die Didakta, die bietet den perfekten Überblick über Angebot, Trends, über aktuelle Themen von der frühkindlichen Bildung bis hin zur Erwachsenenqualifizierung. Und das diese ganze Woche lang. Deshalb sind auch Menschen auf der Didakta, die für uns sehr spannend sind. Stefanie Müller habe ich eingeladen. Sie ist Bildungsforscherin und diese Woche auf der Didakta. Und jetzt hat sie mal 2 Stündchen dort frei bekommen, ist hier hingekommen. Ich grüße Sie ganz herzlich. Sie haben ein Thema, das eigentlich Ihr Hauptsteckenpferd ist. Wir wollen über das Schreiben mit der Hand heute hier sprechen. Wie viel schreiben Sie persönlich mit der Hand?
Ich schreibe sehr viel mit der Hand. Ich schreibe natürlich auch viel mit dem Laptop oder mit der Tastatur. Aber die Handschrift ist mir immens wichtig, weil ich sie erstens mal überall einsetzen kann. Natürlich brauche ich dann Stift und Papier. Laptop bräuchte ich genauso oder ein Tablet oder ein Smartphone, aber Papier und Stift sind schneller verfügbar. Sie werden mich, glaube ich, nie erleben irgendwo, dass ich keinen Stift und Papier dabei habe. Sofort sind die Ideen aufs Papier notiert oder ein Stichwort und ich kann es mir dann auch viel besser merken.
Ich finde, bei Kalendern, da unterscheiden sich die Leute noch. Führen Sie einen Kalender digital oder haben Sie noch so ein Büchlein, wo man reinschreibt, durchstreicht und solche Sachen?
Ich habe 3 Kalender. Ich habe einen digitalen natürlich, also auch ein System im Laptop, im Büro. Da müssen natürlich alle Termine eingetragen werden von mir, organisiert werden. Dann habe ich einen Kalender, der mit Wochen geführt ist, aus Papier, ein Buch, ein System, das ich auch immer bei mir führe. Und dann habe ich einen Kalender, der eine ganze Jahresübersicht ist. Also im Grunde habe ich 2 handschriftliche Kalender, damit ich da ganz schnell immer meine Eintragungen machen kann, wenn ein Telefonat kommt, ein Termin sich verschiebt und sonst was. Und dann wird es erst digital angepasst.
Was genau machen Sie auf der Didakta?
Auf der Didakta bin ich in erster Linie dabei, um Menschen, das heißt vor allem Lehrkräfte, weil das ist ja die Zielgruppe, oder Pädagogen, wir haben genauso Erzieher oder auch weiterführende Pädagogen für Auszubildende zum Thema Handschrift zu beraten. Aber im Grunde geht alles ums Zeichnen, Malen, Schreiben mit der Hand, weil das ist ja seit Jahren jetzt ein Thema, weil sich das Schreiben mit der Hand bei unseren Schülerinnen und Schülern zunehmend schwieriger darstellt.
Ja, wenn man heute auch in die Zeitungen guckt, da findet man auch einiges dazu. Rettet die Handschrift oder viele Schüler haben Probleme mit der Handschrift. Ist es tatsächlich so, dass es Kindern immer schwerer fällt, mit der Hand zu schreiben?
Wenn ich jetzt kurz antworte, sage ich ja.
Und wenn Sie länger antworten, dann mache ich vielleicht die Frage auch ein bisschen ausführlicher. Wenn man schon mal häufiger gehört hat, Kinder können nicht mehr auf einem Bein über eine Linie hüpfen, dann geht das um Bewegungsabläufe, um Motorik. Wenn es dann um die Feinmotorik geht, ist das da sozusagen analog der Fall?
Ja. Also es ist, Sie haben es jetzt schon erwähnt, mit einem Bein über eine Linie hüpfen. Da würde ich sogar noch einen Schritt, was jetzt wunderbar als Bild dazu passt, zurückgehen. Es geht schon los, wenn Sie Kindern den Bewegungsauftrag geben, gehe bitte rückwärts. Also da bin ich ja noch nicht mal im Einbeinstand. Das ist zunehmend auffällig in den Kindergärten, aber auch in den Grundschulen, dass das vielen Kindern nicht mehr gelingt. Also sie kennen Sie vielleicht selbst aus Ihrer privaten Umgebung oder auch beruflichen, wenn Sie mit Kindern irgendwo zu tun haben mit einem Projekt. Sie heben die Füße nicht mehr hoch, wo manche Erwachsene dann die Augenbrauen hochziehen. Also sie schlurfen mit den Füßen über den Boden, wo wir Erwachsene denken, oh, die sind aber unerzogen, die können nicht mal die Füße hochheben. Aber im Grunde geht da schon das erste Unsicherheitsgefühl bei den Kindern los. Das heißt, gehen vor oder rückwärts ist ja ein ständiges Ungleichgewicht. Also das Gleichgewichtssystem ist bei den meisten Schülerinnen und Schülern im Grundschulbereich nicht ausreichend ausgereift. Und wir wissen aus der Neurophysiologie, dass beispielsweise das Gleichgewichtssystem auch mit dem Schriftspracherwerb zu tun hat. Und da sage ich, bitteschön, trainiert eure Schüler und Schülerinnen oder eben die Kindergartenkinder auch mit dem Gleichgewichtssystem, mit spielerischen Übungen, die Spaß machen können. Und ich gehe aber auf Ihre Frage nochmal kurz zurück. Also Rückwärtsgang, da merkt man es sehr oft. Man merkt es genauso beim Vorwärtsgang. Aber auf einem Bein stehen freihändig. Ich mache, wenn ich mit Schülern arbeite, dann oftmals so einen kleinen Test, als ich im Klassenzimmer stehe, selber die Hände, beide Hände hochhebe, ja, und mich auf einem Bein stelle und sage, ich bin jetzt mal gespannt, wer von euch länger als ich freihändig auf einem Bein stehen kann. Und im Grunde ist als erstes der Griff zur Schulbank, der Griff zum Nachbarn, der Griff zur Stuhllehne, um sich einfach ein bisschen mehr in Sicherheit zu bringen, sofort da. Und das ist für mich schon eine erste Rückmeldung, dass so mit der ganzen motorischen Entwicklung alles noch nicht so ganz, ja, da angekommen ist, wo es normalerweise, ist ein scheußliches Wort, aber sein sollte.
Da ist jetzt natürlich die Frage, na, ich will keine Schuldfrage stellen, aber dennoch sollte man mal überlegen, woran liegt es? Liegt es daran, dass die Kinder weniger sich bewegen, dass sie vielleicht im Kindergarten schon mehr sitzen? Oder woran könnte es liegen, dass das einfach nicht mehr so ausgeprägt ist?
Also ich nehme jetzt gerne mal Ihr Wort auf mit Schuldfrage, weil ich sowieso ein Mensch bin, der nie nach Schuld fragt. So, es ist mehr so das Thema Ursachenforschung, also das ist jetzt einfach ein Synonym dafür. Und es geht natürlich darum zu wissen, warum ist es plötzlich so schöne Sätze, wie es heißt, früher war es doch alles ganz anders. Das sind so tolle Vergleiche, aber das ist das, wo viele pädagogische Fachkräfte im Moment erschrecken, weil wir es einfach anders gewohnt waren. Kinder kommen in der ersten Klasse an, nehmen ihnen einen Stift in die Hand und sie können, egal ob jetzt eine Druck- oder eine Schreibschrift, eine verbundene Schreibschrift, kommen wir nachher vielleicht auch noch drauf. Sie können einfach loslegen und da muss es ja irgendwas geben, dass das auf einmal anders ist. Also das eine, was Sie gerade erwähnt haben, ist, die Kindheit ist seit, ich muss jetzt noch einen Teilsatz einschieben, der Ursachenzeitraum ist so die letzten 17, 18 Jahre, also so 96, 97 ging es los, dass sich Kindheit verändert hat. Kindheit ist bei weitem mehr unbewegt. Also das ist zum einen höheres Verkehrsaufkommen, Unsicherheitsfaktoren, dass Kinder nicht mehr so rausgehen können. Es hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Betreuungssituation sich komplett verändert hat, die Familiensituation hat sich verändert. Das heißt, Alleinerziehende oder beide Elternteile müssen arbeiten oder beide Bezugspersonen oder Familienstrukturen, dass man sagt, mehrere Generationen leben nicht mehr so zusammen wie früher. Das heißt, die Kinder sind auch durchaus manchmal sich allein überlassen am Nachmittag, gehen also auch nicht raus, sollen auch nicht raus aufgrund der Gefahren. Dann ist natürlich auch so die Frage des Missbrauchs. Also das ist immer eine Frage, wie die Medien das dann natürlich intensivieren oder nicht. Aber die Kindheit ist weitaus unbewegter, was auch dazu gehört. Und das Bild kennen wir alle, wir Erwachsene, wo viele dann auch die Augenbrauen hochziehen. Wir haben eine mediale Kindheit. Also anstatt rauszugehen und zu sagen, Mensch, da draußen treffe ich auf alle Fälle meine Freunde und wir können irgendwas spielen, haben wir ja früher so gemacht. Jetzt mache ich es mal genauso wie viele andere Menschen. Und wir haben draußen unsere Freunde getroffen. Heute, wenn ich selber im privaten Umfeld sage, Mensch, komm, geh doch raus und spiel doch mal was. Ja, da ist ja keiner. Ja, also sie treffen sich nicht mehr. Das heißt, viele sind natürlich in ihren Zimmern, auch so ein bisschen ein Ursachenpunkt und können sich online mit ihren Freunden im Nachbarhaus oder in der gleichen Straße vernetzen. Ja, da ist natürlich schon wieder die Frage, gehört eine digitale oder technologische Vernetzungsmöglichkeit ins Kinderzimmer.
Also aber das ist ein ganz anderes Beratungsthema
genau,
nochmal.
Genau, ja,
das
aber
machen Kindheit wir heute nicht
ist
auf.
Unbewegter.
Also Kindheit ist unbewegter, das führt dazu, dass Kinder dann, wenn sie in die Schule kommen, ja, feinmotorisch noch nicht so weit sind, wie sie vor 17, 18 Jahren, wenn ich das richtig verstanden habe, gewesen sind. Und da knüpfen wir gleich nochmal an und gucken mal, wie war das früher in der Schule, in der Grundschule, wie man schreiben gelernt hat und wie ist es heute. Ist Schreiben mit der Hand noch zeitgemäß? Unser Thema heute in der Domradio-Beratung. Zu Gast ist Stefanie Müller. Sie ist Bildungsforscherin, sie ist Medienpädagogin, Kunstpädagogin und befasst sich schon sehr lange mit diesem Thema, mehr als 10 Jahre. Und früher gab es ein Schulfach Schönschreiben. Ich glaube, bei mir gab es das schon nicht mehr, bei meinen Eltern aber noch. Ich erinnere mich aber dran, im ersten Schuljahr, wie wir so mit Schwungübungen begonnen haben und wie wir Kreise und Bögen in die Luft gezeichnet haben. Wenn Kinder heute schreiben lernen, sieht das anders aus. Frau Müller, was ist so der Unterschied beim Schreiben lernen?
Der Unterschied liegt schon mal darin, dass es ist jetzt schwer zu sagen alle, aber ich erlaube es mir jetzt hier einfach mal, weil dann die Positionen klarer werden. Alle Bundesländer in Deutschland seit den 80er Jahren mit der Druckschrift anfangen. Das war eine bildungspolitische Entscheidung, weil die Druckschrift eine Massenschrift ist. Alles, was wir lesen, Informationen, ich nehme jetzt gleich wieder mal die neuen Medien her im Internet, aber auch Plakate, Bücher, Zeitungen, sind in Druckschrift. Das heißt, es ist die Massenschrift. Wir nutzen die Druckschrift auch via Tastatur. Damit beginnen wir seit den 80er Jahren. Das heißt, die Schwungübungen, die Sie jetzt gerade schon mal erwähnt haben, die sind ja methodisch und auch vom Spurverhalten her erstmal gar nicht interessant. Wir sind auf senkrechte, waagrechte Diagonalen in verschiedenen Winkelungen auf dem Papier und mit Bögen oder, also ich nenne jetzt mal Halbbögen, die Sie, egal wie Sie sie drehen oder nochmal doppelt spiegelt, zusammensetzen zu einem Kreis, daraus besteht Druckschrift. Das heißt, die Schwungübung ist erstmal überhaupt nicht mehr Aufgabe der ersten Monate. Und von daher ist es schon mal ein reduziertes Spurverhalten von den Richtungen, von den, ich sage immer, Kritzelelementen. Es sind aber, also das Kritzel ist nicht die Kritzelei und das Schmieren, sondern Kritzel sind die Grundelemente des Zeichnens. Und das sind 25% dessen, die wir normalerweise können. Schleifenlinien, Luftschlangen, Zickzacklinien, Wellen, Dachziegel. Sie erinnern sich jetzt auch, das waren die Schwungübungen.
Genau.
Das sind die Vorbereitungen und das sind auch die Grundelemente dann für eine verbundene Schreibschrift. Und die finden in den verschiedenen Bundesländern nicht mehr generell statt, weil wir mit Druckschrift, wie gesagt, anfangen. Manche Lehrkräfte machen das nach wie vor intuitiv oder weil sie einfach schon länger im Lehrdienst sind und das auch für richtig und wichtig erachten. So ist es auch. Es tut den Kindern nur gut, weil wenn dann plötzlich der Sprung auf eine verbundene Schreibschrift kommt und ich habe das motorisch nicht trainiert, es kommt nicht von alleine. Das sind Bewegungsabläufe, die muss die Hand trainieren, die muss sie können, die sind nicht automatisch da. Und von daher wünsche ich mir, dass in die ersten Klassen oder die Lehrkräfte, die eben den Schriftsprachlehrgang mit den Kindern beginnen, parallel zu den Druckschriften eben zum Beispiel Musterhefte führen. Das ist immer meine Empfehlung, wo jeden Tag auf eine Viertklass-Lineaturseite ein Muster, eben analog den Schwungübungen von früher, geübt wird. Damit wird die Hand trainiert und wenn dann die verbundene Schreibschrift beginnt, dann weiß die Hand schon so ein bisschen was, beziehungsweise im Grunde ist es das Gehirn, wo es hingeht und dann sind die Übungen auch leichter. Aber wir fangen mit Druckschrift an, das ist der große Unterschied. Seit den 80er Jahren, wie gesagt, also es ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Manche fangen natürlich auch mit Schreibschrift an, aber viele Lehrkräfte oder sind unsicher, weil sie überhaupt nicht genau darüber wissen, was können die Schriftart leisten. In manchen Bundesländern werden Schriftarten vorgegeben. Wir haben ja ein föderales Bildungsprinzip, 16 Lehrpläne in Deutschland, 16 Bundesländer und in manchen Ländern können auch Schriftarten gewählt werden. Also Länder meine ich jetzt Bundesländer und da gibt es einfach zu wenig Aufklärung darüber, auch was macht wirklich Sinn, welche Schriftart. Und mein Wunsch ist, zur verbundenen Schrift auf alle Fälle zurück, beziehungsweise eine zu lehren und mit Schwungübungen anzufangen, weil damit die Feinmotorik bestens trainiert wird.
Schwierig ist es ja eigentlich, dadurch, dass es diese 16 Bundesländer gibt, die unterschiedliche Schriften anbieten, auch noch von Schule zu Schule, je nachdem unterschiedlich. Wenn ein Kind umziehen muss, kann es eventuell arge Probleme kriegen, oder?
Nicht nur oder, sondern es bekommt arge Probleme. Also wir haben Bundesländer, da ist es einheitlich geregelt, dass es beispielsweise nur eine Druckschriftart gibt und dann eine verbundene Schreibschrift. Wir haben aber auch Bundesländer, in denen kann aus allen Schriftarten gewählt werden. Man muss natürlich auch berücksichtigen, es hängt auch wieder damit zusammen, dass ja in den Bundesländern die Lehrmittelvorgabe ist. Also Bundesländer haben Lehrmittelfreiheit, andere haben Vorgaben. Das heißt, können bestimmte Verlage gewählt werden oder auch nicht. Manche müssen genommen werden. In den Verlagen, also sprich in den Büchern, in den Fibeln, in den Schreiblernheften sind ja auch Methoden drin. Das heißt, wie wird Schriftsprache gelehrt? Also das ist ein ganz großes Konstrukt, was dann zusammenhängt. Aber wenn, um auf Ihre Frage nochmal einzugehen, wenn Familien jetzt in einem Bundesland leben, wo eine Schule selbst die Schriftart wählen kann, und ich mache jetzt mal das ganz Extreme, und in einem Bundesland heißt auch innerhalb einer Ortschaft beispielsweise am einen Stadtrand, also am östlichen Stadtrand, hat die Schule, die Grundschule eine Druckschrift gewählt. Wie gesagt, ich mache es jetzt ganz extrem, 4 Jahre Grundschule Druckschrift. Diese Familie zieht aus welchen Gründen auch immer an den westlichen Stadtrand. Dort ist eine andere Schule, die hat die lateinische Ausgangsschrift. Also für unsere Zuhörer, die lateinische ist die, die noch am ältesten in Anführungsstrichen ist von den verbundenen Schreibschriften. Das wurde vor allem in den 70er Jahren gelehrt. Das ist die Schreibschrift, die die meisten Verbindungen hat und auch, sie wurde argumentiert, die meisten Schreibrichtungswechsel und deswegen sei sie angeblich so schwierig für die Kinder. Es gibt ja auch andere verbundene Schreibschriften. Also Situation, Familie zieht von östlichen Stadtrand Druckschrift zum westlichen Stadtrand lateinische Ausgangsschrift. Es geht schon mal da los, wenn das in der 3. Klasse passiert und diese Grundschülerin oder der Grundschüler 2 Jahre Druckschrift gelernt hat. Das Kind kann nicht mal dekodieren, also lesen, was die Grundschullehrkraft an die Tafel geschrieben hat. Es ist ein ganz anderes Kodierungssystem, also Lesen geht schon mal gar nicht, geschweige denn dann, dass ich plötzlich dieses Codierungssystem schreiben kann, aufs Papier bringen kann. Ein tolles Beispiel, also das ist auch etwas, was mich jetzt sehr beschäftigt. Ich gehe mal ganz kurz in die politische Situation, Flüchtlingssituation. Nehmen Sie die arabische Schrift, ja. Diese Menschen, die jetzt gerade hier bei uns ankommen, die sind des Lesen und Schreibens mächtig in ihrem Codierungs- und Dekodierungssystem, aber unsere Schriftarten können die gar nicht lesen und schreiben und wir umgekehrt ganz genauso wenig. Also es hat auch was mit gesellschaftlicher Partizipation letztendlich zu tun und von daher ist meine Forderung auf alle Fälle, dass wir uns mit den Schriftarten ein bisschen mehr einig werden sollten in einer Bundesrepublik. Einfach, dass das Kodieren und Dekodieren wieder besser funktioniert. Und allein zu sagen, weil die Kinder etwas nicht mehr können, das reicht mir nicht aus. Also absenken auf Druckschrift, damit bin ich nicht einverstanden, sondern Lernen hat eindeutig was mit Fordern zu tun und Fördern und nicht das Niveau zu senken.
Also wenn ich selber zum Beispiel meinen Sohn beobachte, wenn er Druckbuchstaben schreibt, da schreibt er auf jeden Fall langsamer als in Schreibschrift, was er jetzt später erst gelernt hat. Also erst so zweite Schuljahr ging das dann los, Ende zweiten Schuljahr. Und ich habe so den Eindruck, dass wenn man Druckschrift schnell schreiben will, selbst wenn man das so ein bisschen miteinander verbindet, dass man langsamer ist, oder?
Bei Druckschrift haben Sie die Eigenschaft, dass Sie immer wieder ansetzen und immer wieder absetzen und neu beginnen. Sie müssen auch die Hand wieder an einen neuen Anfangspunkt bewegen. Von daher ist es auf alle Fälle aufwendiger. Ich habe in meiner Zeit der Aus- und Fortbildung jetzt, die ja jetzt auch schon Richtung 3 Jahrzehnte geht, ich glaube, eine Teilnehmerin, und das sind jetzt knapp 30.000 Menschen, die ich bereits fortgebildet habe, eine Teilnehmerin erlebt, die wirklich in reiner Druckschrift mitgeschrieben hat. Und da bin ich staunend hingegangen, weil sie sehr flott war. Ansonsten haben wir Erwachsene immer eine Mischung aus Druck und aus Schreibschrift. Aber wir haben beides gelernt, das muss ich unbedingt dazu sagen. Also eine persönliche Handschrift wird sich nicht einfach entwickeln. Ich muss beides gelernt haben. Und eine Schreibschrift, eine verbundene Schrift. Also ich lege immer Wert drauf auf verbundene Schrift, weil wir haben ja bei den Schreibschriften auch drei verschiedene. Wir haben die lateinische Ausgangsschrift, das ist die, die am meisten verbunden ist und die meisten Richtungsänderungen haben. Wir haben die Schulausgangsschrift, das ist so eine Mischung aus der lateinischen und aus der vereinfachten Ausgangsschrift. Ich werfe jetzt leider mit so Fachbegriffen rum, aber die Eltern und die Lehrkräfte, die damit arbeiten, die wissen auch, was es ist. Und dann haben wir noch die vereinfachte Ausgangsschrift. Die vereinfachte Ausgangsschrift ist für mich sehr ähnlich einer Druckschrift, weil die Buchstaben sehr oft neu ansetzen und wieder aufhören. Und sie heißt vereinfacht. Es ist aber die Schreibschrift, die bundesweit unseren Schülern und Schülerinnen am schwersten fällt.
Und die ich finde, aber ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, dazu führt, dass wirklich viele eine Sauklaue heute haben. Also ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann, aber wenn ich in die Hefte gucke, ist natürlich vielleicht das zum einen für mich ein ungewohntes Bild, was die da schreiben, zum anderen aber finde ich, sieht das nicht wirklich sehr ordentlich aus.
Ja, also das ist natürlich nochmal was dazu.
Ist das auch Ihr Eindruck?
Ja, also auf alle Fälle. Schreiben hat auch was damit zu tun, dass ich die Proportionen einhalten kann. Viele Buchstaben, die klein sind, werden so groß geschrieben wie ein großer wird so klein geschrieben wie ein kleiner. Schreibrichtungen werden mittlerweile auch sehr willkürlich gemacht. Also Schreibrichtungen sind nicht willkürlich, weil der Ablauf auch wieder was mit Schreibfluss, mit Schreibtempo, mit Differenzierung der Form zu tun hat. Und da hat sich vieles verändert und das, ich zitiere Sie jetzt einfach, führt oft dazu, dass es dann aussieht wie von einer Sauklaue geschrieben.
Wir werden uns weiter mit dem Thema beschäftigen in dieser Sendung. Schreiben mit der Hand, ist das noch zeitgemäß? Also man lernt heute andere Schriften und man geht anders ran. Man fängt mit der Druckschrift an und man fängt auch nicht mehr mit dem Füller an, sondern mit dem Bleistift. Viele Schüler haben heute Probleme mit der Handschrift. Und ich gucke mal, was wir hier zum Schreiben alles da haben in diesem Stiftebecher. Also hier gibt es ein Edding, hier gibt es Kugelschreiber, hier gibt es einen Textmarker, so einen... den man kennt. Es gibt aber auch noch so eine Art Textmarker wie ein Bleistift, da muss man ein bisschen mehr drücken. Ich persönlich habe jetzt hier gerade einen Bleistift in der Hand und ja, mein Gegenüber hat einen Füller. Stefanie Müller sagt, Handschreiben ist nicht nur zeitgemäß, sondern auch sehr wichtig. Und Sie haben Ihren Füller immer mit dabei?
Ja. Und ja, ich habe nicht nur den Füller dabei, ich habe den Füller und den Bleistift dabei. Also das sind meine zwei persönlichen Schreibgeräte, mit denen ich am liebsten schreibe. Die meisten Notizen mache ich mit Bleistift. Den Füller, das ist dann ein Gerät, damit mache ich genauso Notizen. Aber wenn, sobald ich eine Botschaft oder irgendwas Dauerhafteres schreiben möchte, dann kommt der Füller zum Einsatz.
Also mit Füller schreiben, aber auch mit Tusche schreiben, mit Kalligrafiestiften schreiben, das macht sehr viel Spaß. Wir haben früher in den 70ern, haben Sie es eben noch gesagt, mit Füller im ersten Schuljahr gleich angefangen. Heute ist es anders. Die Kinder fangen mit dem Bleistift an zu schreiben. Zumindest ist das so mein Einblick. Ich weiß nicht, ob es noch Schulen gibt, die mit Füller anfangen und der Füller kommt dann später dazu.
Ein bisschen korrigiere ich es. Wir haben in den 70er Jahren nicht gleich mit dem Füller angefangen. Sie haben es ja vorhin schon gesagt, wir haben Schwungübungen gemacht. Das haben wir mit Buntstiften gemacht, mit Wachskreiden. Also auch ein bisschen lustbetont mit Farbe. Und was dann schon dabei ist, wenn ich diese verschiedenen Stift- und Kreidearten habe und nutze, ich lerne auch eine unterschiedliche Druckdosierung. Also da komme ich schon auf eine Problematik bei unseren heutigen Schülerinnen und Schülern zu sprechen, weil die meisten drücken so extrem auf, dass sie... Manchmal meint man, sie kommen unter der Tischplatte wieder raus mit dem Stift oder eben solche Furchen ins Papier graben, was unheimlich viel Kraft kostet, wodurch das Schreiben natürlich auch wieder anstrengender wird. Aber der Bleistift ist, ich traue mich wieder mal so eine Generalisierung zu sagen, der Bleistift ist bundesweit das Schreibgerät, mit dem begonnen wird. Finde ich auch korrekt, weil er relativ leicht übers Papier läuft, wenn das Graphit eine gute Mischung hat. Also da möchte ich schon mal so ein bisschen darauf hinweisen, dass es natürlich Qualitätsmerkmale gibt für Schreib. Lerngeräte, ob sie nicht zu sehr verwischt, die Graphitmischung, kennt man ja, Kinderhände gerade in der ersten Klasse sind manchmal ganz schwitzig, weil sie so angestrengt sind und sie schleifen übers Papier und dann wird die Spur, die ersten tollen Buchstaben gleich wieder verwischt. Also da sollte man darauf achten, dass die Graphitmischung eines Bleistiftes richtig gut geeignet ist. Der Füller ist das schwierigste Schreibgerät, sage ich ganz gerne, das es gibt. Und ich möchte Menschen nicht zu dauerhaften Füllerschreibern erziehen. Das liegt mir fern, wobei ich nach wie vor Bleistift oder Füller nutze. Ich bin keine Kugelschreiberin. Aber das liegt jedem Menschen dann, wenn er schreiben kann, sage ich mal, soll er sein Gerät finden, mit dem er am liebsten schreibt. Aber wer mit Füller schreiben kann, meine klare Aussage, der kann schreiben. Es ist das schwierigste Schreibgerät. Und man sollte davor auch nicht zurückschrecken als Lehrkraft, wenn der Sprung zum Füller gemacht wird, dass man merkt, dass die Kinder sich unheimlich schwer tun. Es ist das schwierigste Gerät, er muss im richtigen Winkel geführt werden, aber der Füller ist auch das einzige Gerät, das es gibt, das in die Kinderhand sofort eine haptische Rückmeldung gibt, also eine Rückmeldung, die man fühlen kann. Sie wissen selber, wenn Sie mit dem Füller schreiben, Sie halten ihn zu steil, zu flach, Sie drücken zu fest, Sie verkanten ihn. Entweder fließt die Tinte nicht oder aber er kratzt eben. Also Sie spüren sofort, Sie spüren mit dem Füller sofort, wann Sie ihn im richtigen Winkel und ganz geschmeidig übers Papier ziehen und dann stimmt es einfach, dann geht es auch schneller.
Dann schmiert man manchmal, dann kommt der Tintenkiller und sieht dann nicht immer so richtig schön aus. Aber zumindest, Sie sagen, also man kann dadurch richtig schreiben lernen. Was heißt das? Das bedeutet wahrscheinlich einfach, wie man den Füller richtig hält, oder?
Also richtig schreiben lernen im Sinn von halten. Die größte Problematik, und ich glaube, wie alle Menschen, die gerade um sich herum so Schreiblehrlinge haben, seien es jetzt Eltern oder eben Lehrkräfte oder Studentinnen, die halten den Füller. Also wir haben ja jetzt gerade beide hier einen Stift in der Hand und imitieren das quasi. Naja, ich würde Sie jetzt, wenn ich Ihre Lehrerin wäre, würde ich Sie ein bisschen korrigieren, aber es ist schon auf alle Fälle
also
richtig.
Also ich habe Zeigefinger, Daumen und Mittelfinger am Stift. Wie müssen die gehalten sein? Versuchen Sie es mal so zu erklären, dass man es auch am Radio versteht.
Also der Zeigefinger ist beim Schreiben der wichtigste Finger. Der liegt so schräg oben auf. Also wenn ich jetzt als Rechtshänderin den Stift halte, dann ist er eher auf der rechten, ist er natürlich auf der rechten Seite des Stiftes. Natürlich nicht zu weit vorne. Wenn die Fingerspitzen zu weit vorne sind, wird der Stift automatisch zu steil. Das kostet viel Kraft in der Hand. Wenn ich nach hinten rutsche, wird der Winkel sehr flach. Da habe ich überhaupt kein Gefühl mehr, wie vorne die Buchstaben sein sollen. Das ist einfach viel zu weit weg. Das heißt so, ja, ich möchte jetzt keine Maßangaben machen, weil jede Hand ist anders. Wir haben kurze Finger, wir haben lange Finger, wir haben andere Gelenke.
Also ich denke auch, wenn man es ausprobiert, wenn ich den jetzt mal übertrieben ganz vorne hin mache, dann muss ich mein Handgelenk so runterdrücken, dass es unangenehm wird. Und wenn ich den Stift ganz hinten habe, ist der vorne so lapperig, dass ich gar nichts mehr vernünftig schreiben kann.
Also Sie sollten beim Blei oder beim Buntstift nicht vorne in der angespitzten Zone sein, das ist zu weit, sondern knapp dahinter. Beim Füller kennen wir das auch, da sollte er knapp über der Feder sein, weil ansonsten haben die Kinder oder alle Füllerschreiber und Schreiberinnen blaue Fingerkuppen.
Also gibt es ja bei den Füllern heute auch so eine Zone, die da farblich
ganz genau. Und das ist schon eine ergonomische Einheit, weil viele Hersteller gerade für die Grundschulfüller machen es eben so, dass vorne die Griffzone farblich, aber auch durch Material anders ist. Heißt unterbewusst, Ergonomie ist ja die Wissenschaft der Arbeitslehre oder der Arbeitserleichterung, mache ich es manchmal sogar ganz gern. Unterbewusst, da, lieber Schreiber, liebe Schreiberin, da gehören deine Finger hin. Der Daumen sollte bei einem Schreibgerät ankommen dürfen, wo er ankommen möchte anatomisch, weil die Daumen sind anatomischer mit unseren Händen der Finger, der am verschiedensten ist. Das heißt, bei der einen Hand kann er ein bisschen weiter vorne sein, bei der anderen weiter hinten, aber er sollte, ich spreche jetzt wieder mal gerade, wenn ich eine Rechtshänderin betreuen würde, sollte der Daumen links neben dem Zeigefinger liegen. Wir haben zurzeit die Situation, dass ganz viele Kinder den Daumen fast über den Zeigefinger oder über den Zeige- und den Mittelfinger legen. Ganz genau.
So, aber da rutscht mir der Stift sogar weg, der rutscht
ganz
mir
genau.
raus.
Genau. Und was müssen Sie jetzt als Konsequenz machen? Sie müssen fester halten und damit haben Sie schon wieder eine verkrampfte
Hand.
Ja,
damit verkrampfe ich mich so innen in der Hand.
Und damit wird es super anstrengend. Und wollen Sie was machen, was Sie super anstrengt? Also ich nicht. Das heißt, ich muss schauen, dass erstmal der Stift richtig gehalten wird. Und Sie haben es jetzt schon richtig gemacht von Anfang an. Sie kann ich da gar nicht mehr korrigieren. Ich mache es automatisch auch richtig. Es wäre ja ganz schlimm, wenn ich es falsch machen würde. Aber wir haben beide den Mittelfinger unter dem Stift. Also er ist der Auflagefinger. Und sehr, sehr viele Kinder, also ich traue mich jetzt mal so eine Zahl benennen, 70-80% der Schreibanfänger in den ersten Klassen haben den Mittelfinger neben dem Zeigefinger auf den Stift aufgesetzt, also als Greiffinger. Und damit kommen wir in die Richtung des Pfötchengriffs. Also wir haben verschiedene Greifarten, die wir Menschen mitbringen. Und damit habe ich eine Verkrampfung. Vor allem der Zeigefinger verliert den Kontakt zum Stift, kann somit seine Hauptaufgabe, weil der ist der wichtigste zum Schreiben, der führt, der schiebt, der ist verantwortlich für die Richtungsänderung, auch für die Druckdosierung. Und in dem Moment, wo der Mittelfinger eben mitgreift, habe ich, wie gesagt, einen Pfötchengriff und es wird alles viel anstrengender. Der Handteller ist verkrampft, es geht ins Handgelenk, es geht in die Schulter. So kann ich eine Druckschrift noch relativ gut leisten, aber eine verbundene Schreibschrift wird jetzt extrem anstrengend, weil ich keine geschmeidigen Bewegungen mehr ausführen kann.
Warum wird häufig von Lehrern Ergotherapie dann empfohlen, wenn Schüler die Stifthaltung noch nicht beherrschen?
Ergotherapie ist ja vor allem im pädiatrischen Bereich, also im Kinderbereich, ist mittlerweile der Kooperationspartner oder die Hilfestellung, um letztendlich bei den Kindern die Feinmotorik, also die Nutzung der Hand, auszudifferenzieren. Ich möchte mal die Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen jetzt ein bisschen an dieser Stelle in Schutz nehmen, weil sie sehr oft als Basteltanten beschimpft werden. Also das erlebe ich, weil ich gebe auch bereits lange Zeit für Ergotherapeutinnen und Therapeuten Fortbildungen in der Aus- und in der Weiterbildung, um eben Bildungslandschaft, Schule und Ergotherapie zusammenzubringen, weil beide arbeiten am Kind und sie sollen eben ergänzen, dass die Feinmotorik ausgereift wird, was das Kind, ich bringe wieder so ein komisches Wort, normalerweise schon können sollte. Ganz wichtig ist dabei, also ich finde es sehr sinnvoll, ergotherapeutische Ergänzung, dass die Therapie aber nicht, bitteschön, wenn das ein Rezept vom Kinderarzt ist, über 10 Termine, was so die Regel ist, in 2 Wochen durchgezogen wird, so quasi eine Woche hat 5 Werktage, Montag bis Freitag, jeden Nachmittag einen Termin oder wie es sich terminlich ausgeht, die nächste Woche auch, weil damit die Hand sich anders bewegt als vorher, damit eine bestimmte Bewegungsart, und das ist eine hochdifferenzierte, geleistet werden kann, müssen erstmal im Gehirn die entsprechenden Verbindungen entstehen und das klappt nicht in 2 Wochen, da ist mir lieber jede Woche ein Termin und dann die spielerischen Übungen, die die Ergotherapeutinnen und Therapeuten geben, zu Hause zu trainieren, damit es dann wirklich gelingt.
Aber was ist, wenn das dann nicht klappt? Ich habe mich vor dieser Sendung mit einer Freundin unterhalten und die hat mir berichtet, dass ihre Tochter so im zweiten Schuljahr, glaube ich, erste, zweite Schuljahr, Ergotherapie bekommen hat. Es ging da um die Stifthaltung, die nicht richtig war. Und es war aber so schwierig, dass das Kind nachher dem Unterricht auch kaum noch folgen konnte. Sie war fast verzweifelt, weil sie immer damit beschäftigt war, halte ich jetzt den Stift richtig, mache ich das jetzt richtig? Und damit war sie eigentlich von den Inhalten abgelenkt. Wie viel Zeit braucht es denn, bis man ja sowas neu verinnerlicht? Sie sagen schon, das kann man nicht in 2 Wochen mal eben schaffen.
Ja, also deswegen auch. Ich kenne so viele Lehrkräfte für die Grundschule, die hoch motiviert sind und möchten, dass die Kinder den Stift richtig halten, weil es einfach vieles entlastet auf Dauer. Weil Schreiben ist ja nicht nur Deutsch, sondern Schreiben ist Mathematik, Schreiben ist später Erdkunde, ist Physik, ist Geschichte, ist alles. Aber wie gesagt, also in 2 Wochen klappt es nicht. Und auch wenn ich das Kind dazu einlade, ich könnte es auch ermahnen oder motivieren und immer zeigen, schau bitte Paula, halt den Stift so und ich zeige es ihr genau neben ihr, dass es die gleiche Raumlage ist, dass sie das absehen kann. Aber es ist einfach die Situation, dass Kinder, je jünger sie sind, sich entweder auf motorisches Lernen einlassen können vom Gehirn her. Also das ist gar nicht willentlich gesteuert. Das heißt auf Bewegungslernen, auf Bewegungsabläufe oder auf kognitives Lernen. Kognitives Lernen bedeutet Denken, Mathematik, Zusammenzählen, Rechtschreibung, ja, oder einfach
zuhören,
Lösungen,
ne,
finden.
Also
genau, zuhören, Informationen verarbeiten durchs Denken oder neue Lösungen finden oder sich was ausdenken. Beides zusammen, Motorik und kognitiv, also Denken, geht bei Kindern vom Gehirn her, von der Situation her, einfach erstmal nicht so gut. Das heißt, wenn jetzt die kleine Maus eben von der Ergotherapeutin gezeigt bekommen hat, schau mal, so geht die richtige Stifthaltung, und sie scheint ja sehr motiviert zu sein, ich möchte es richtig können, weil das Versprechen vielleicht dahinter war, dann wird vieles leichter. Aber jetzt in dem Moment, wenn sie das natürlich im Unterricht macht, wo sie zuhören soll, wo sie rechnen soll, wo sie was aufschreiben soll, was ihr diktiert wird oder was sie auch abschreiben will, das ist ja auch, ich muss mir merken, was an der Tafel steht, um es dann aufs Blatt zu bringen. Und ich will gleichzeitig auf die hochkomplexe Feinmotorik achten. Damit ist Motorik und kognitiv zusammengebracht, und das ist für das Kindergehirn in den Fällen einfach überfordernd und kann nicht funktionieren. Das heißt, bei den Kindern sollte ein Training stattfinden, motorisch, und jetzt machen wir das einfach spielerisch. Jetzt ist keine kognitive Leistung gefordert und dann ist wieder kognitives Denken gefordert. Vielleicht noch als kurzes Beispiel, wenn ich Erstklässler, habe ich auch immer wieder gemacht und mache ich immer wieder, wenn ich so vor der Weihnachtszeit in die erste Klasse komme, da ist Addition im Zehnerraum, das gelingt dann schon, also 2 plus 4 ist gleich 6 und so weiter. Wenn ich denen so offene Aufgaben an die Tafeln schreibe, also ohne Ergebnis, 2 plus 4, 5 plus 1, 3 plus 4 und so weiter, und ich sage, so, jetzt schreibt ihr das mal ab auf euer Blatt. Viele können ja nicht schreiben in meinem Verständnis, sondern haben den Stift dann wie auch immer kreativ in der Hand. Also sie spuren es wie auch immer ab. Und ich bitte die Kinder, lade sie ein und sage, ich möchte, dass ihr das jetzt ausrechnet. Wie ihr rechnet, ist mir egal. Ihr dürft die Finger nutzen, ihr dürft Rechenklötze nutzen, was immer ihr bei eurer Lehrerin oder bei eurem Lehrer nutzt, macht es. Aber ich habe einen Wunsch an euch. Ich möchte, dass ihr das richtige Ergebnis mir sagt. Machen die, sind hochmotiviert. Ich habe ja immer den Vorteil, ich bin eine fremde Lehrkraft in dem Fall. Da sind sie dann noch motivierter. Sie erzählen mir dann auch oder geben mir die richtigen Rechenergebnisse. Ich schreibe die an die Tafel und ich bitte sie so, schreibt sie bitte ab. Am nächsten Tag komme ich nochmal. Wir machen das Gleiche nochmal, aber ich mache jetzt folgenden Schritt. Ich ziehe das zusammen und bitte sie, die offenen Mathematikaufgaben abzuschreiben, aber während sie schreiben, gleichzeitig zu rechnen und das Ergebnis hinzuschreiben. Und da merke ich dann sofort, dass die Kinder, die feinmotorisch Probleme haben, die sind oftmals, also nicht immer, von dem möchte ich mich distanzieren, aber oftmals nicht in der Lage, gleichzeitig das richtige Ergebnis rauszufinden.
Also da muss man dran arbeiten, vielleicht ja in den Ferien so etwas auch machen mit so einer Ergotherapie. Wäre das eine Möglichkeit, wo man ganz entspannt ist?
Das wäre eine ganz tolle Sache. Vor allem, man sollte nie aufhören zu lernen. Also das Gehirn in die Ferien zu schicken, ist sowieso was ganz Schlechtes. Und von daher wäre das die ideale Lösung, in den Ferien zu tun. Und noch kurze Antwort dazu, vorhin noch zu Ihrer Frage, wie lange dauert es? Also Minimum, bis im Gehirn eine neue Verschaltung entsteht, sind 3 Wochen. Da muss ich aber dauernd dran arbeiten. Das sehe ich als sehr unrealistisch. Und mal 2, dann sind wir bei 6 bis 7 Wochen. Ich sehe aus Erfahrung mit vielen Schulen die Situation, nach 2 bis 3 Monaten ist es geschafft. Das heißt, dranbleiben und mit ein bisschen Mühe wirklich wissen, da kommt Erfolg raus.
Die Domradio-Beratung ist Schreiben mit der Hand noch zeitgemäß. Stefanie Müller ist Bildungsforscherin und sitzt mir hier im Studio gegenüber. Und ich will noch ganz kurz anknüpfen an gerade, wenn man in den Ferien sein Gehirn nicht ausschaltet, sondern eben auch da was machen möchte mit den Kindern, was aber nicht unbedingt so direkt mit Schule verknüpft ist. Was ist denn gut, damit sie hinterher auch beim Schreiben keine Probleme kriegen, dass sozusagen die Muskeln in der Hand weiter trainiert werden?
Also was ganz wichtig ist, das Training sollte auf alle Fälle immer Spaß und Freude machen, und es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich in der Ferienzeit dann vor allem Schreiben übe, weil wenn es vielleicht auch gerade mal nicht so gut funktioniert oder noch nicht gut funktioniert, dann mache ich es auch nicht gerne, und wenn dann mich dauernd eine Bezugsperson gängelt und das, ja, heute üben wir eine Seite, ich kenne ja auch so Methoden, dass es dann heißt, wir legen die Stoppuhr an und wie viel schaffst du heute und wie viel schaffst du morgen, ist manchmal sehr demotivierend als lustbetont. Was ganz toll ist, ist Zeichnen und Malen. Also im Malen und im Zeichnen werden werden, die Druckdosierung, die Muskeln der Hand trainiert. Das macht auch Spaß. Es gibt zurzeit, also wer für die Weihnachtsgeschenke unterwegs war in Buchhandlungen, hat vielleicht auch diesen Hype miterlebt, dieses Zentangeln. Also man schreibt es Zentangle. Das sind diese differenzierten Musterbilder für Erwachsene, Malbücher für Erwachsene, aber auch für Kinder. Das ist was Lustbetontes, das macht Spaß. Aber Malen und Zeichnen insgesamt, Freude an Farbe, Druckdosierung. Und da mache ich jetzt gleich mal den Bogen, weil es so wichtig ist. Malen und Zeichnen ist die Vorbereitung aufs Schreiben und deswegen muss das in der frühen Kindheit stattfinden. Also nicht nur offene Angebote im Kindergarten und sagen, sie haben ja die Möglichkeit zu malen und zu zeichnen, sondern die Kinderhand muss das im Vorfeld gemacht haben. Kinder, die im Kindergarten gezeichnet und gemalt haben, haben es zu Schulbeginn viel leichter mit dem Schreibbeginn.
Und das tun die meisten auch gerne, weil sie können auch mit Farbe experimentieren, mit verschiedenen Materialien hantieren. Und was das mit dem Gehirn macht und wie das miteinander verknüpft ist, das Schreiben und das mit der Hand schreiben und was beim Computerschreiben anders ist, darum geht es unter anderem in der nächsten Stunde. Wir stellen uns heute die Frage, ob Schreiben mit der Hand noch zeitgemäß ist. Studenten zum Beispiel haben häufig heute ihre Laptops mit in der Uni bei der Vorlesung und tippen sofort da rein. Behalten die das besser, was sie da reinschreiben, oder die etwa, die es mit der Hand schreiben? Viele Schüler haben wohl auch Probleme mit der Handschrift und im Moment diskutieren auch Menschen auf Europas größter und wichtigster Bildungsmesse, Didakta, unter anderem über dieses Thema, über das wir heute hier sprechen. Mein Name ist Dagmar Peters, ich grüße Sie. Die Domradio-Beratung. Heute geht es um das Schreiben mit der Hand. Und da ist ja natürlich auch die Frage, was passiert denn da eigentlich zum Beispiel im Gehirn? Weil Frau Müller, Stefanie Müller, mein Gast, sie hat eben gesagt, Malen und Zeichnen ist eine gute Vorbereitung aufs Schreiben. Also wenn Kinder gerne und viel den Stift zur Hand nehmen zum Malen und Zeichnen, was die meisten gerne tun, dann haben sie es auch leichter nachher zum Beispiel eine verbundene Schrift zu lernen, so eine Schreibschrift zum Beispiel. Frau Müller, was passiert denn im Gehirn, wenn man malt, wenn man zeichnet oder wenn man schreibt?
Zum einen, wenn ich etwas malen und zeichnen möchte, habe ich eine innere Vorstellung, ein Bild von etwas, was ich aufs Papier bringen möchte. Ob meine Hand dieses Bild, wie ich es mir im Kopf vorstelle, genau dieses Bild aufs Papier bringt, das ist dann natürlich erst nochmal eine andere Frage. Da scheitern oder verzweifeln dann auch viele erwachsene Menschen dran, weil sie natürlich im Kopf ein ganz anderes Bild haben, als sie feinmotorisch dann zeichnerisch können. Deswegen, da merkt man ja schon, Zeichnen hat unheimlich viel mit Training zu tun. Und zeichnen können ist nicht nur Talent, sondern sehr viel Training der Hand, dass ich die Striche so setzen kann, Druckdosierung, Richtungsänderungen, die Vorstellung aufs Papier bringen kann oder auf andere Malgründe, Zeichengründe. Aber was auch passiert ist, es sind sehr, sehr verschiedene Bewegungen, die die Hand ausführt. Zeichnen oder ich fange an mit Malen. Malen ist ja großflächiger, Zeichnen wird dann schon feindifferenzierter und dann am Schluss die hochdifferenzierteste Art, die dann folgt, ist Schreiben. Da werden so feine Bewegungen in der Hand ausgeführt. Also in der Anatomie ist es so ein bisschen umstritten, wie viele es genau sind. Aber man muss sich vorstellen, in einer Hand sind, ich nehme jetzt mal die Zahl, die mir am geläufigsten ist, 36 Muskeln. Wir haben 31 Gelenke in einer Hand. Das ist ein hochkomplexer, der komplexeste Bewegungsapparat, den wir am Körper haben. Also den zu steuern ist ziemlich schwer und der muss erstmal trainiert werden. Habe ich den jetzt in meinen ersten 6 Lebensjahren nicht großartig trainiert, sehr viel grobmotorische Bewegungen gemacht. Von so einem kleinen Menschen kann ich gar nicht erwarten, dass er am ersten Schultag einen Stift in die Hand nimmt und den mit fein differenzierten Bewegungen dann übers Papier gleiten lässt oder bestimmte Formen von der Tafel abmalt, zeichnet oder am Schluss sogar gleich in eine verbundene Schreibschrift übergeht.
Die Frage ist aber, müssen die Kinder das noch? Denn es gibt Länder, zum Beispiel Finnland, die dazu übergehen zu sagen, es wird auch in der Schule, in der Grundschule, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, so etwas wie, wir lernen Tippen an der Computertastatur als Schulfach eingeführt.
Ja, also das wird nicht nur eingeführt, sondern 2016 wurde es jetzt eingeführt. Ich nehme mal den Bezug dazu. Es ist ein gutes Jahr zurück. Es war im Januar letzten Jahres. Da ging bei uns in Deutschland diese Meldung durch die Medien, dass Finnland 2016, also das haben wir jetzt und das ist das aktuell laufende Schuljahr bereits, dass in Finnland das Tippen mit der Tastatur als Unterrichtsfach in der Grundschule, also wie Sie gerade gesagt haben, eingeführt wird. Da kam dann auch so ein bisschen die Teilmeldung mit dazu, dass sie das Schreiben lernen mit der Hand aufhören. Die Meldung war aber nicht korrekt, sondern die Finnen haben jetzt das Tippen mit der Tastatur als Unterrichtsfach in der Grundschule, aber sie lehren weiterhin das Schreibenlernen mit der Hand. Heißt unterm Strich eine sowohl als auch Pädagogik in der heutigen Zeit aus meiner Sicht richtig, weil wir haben einfach eine mediale Umwelt. Das Tippen mit der Tastatur machen wir alle. Ich sehe ja, Sie haben ja auch die Tastatur, Ihre Kolleginnen und Kollegen da draußen haben Tastatur, ich habe sie auch. Jedes Smartphone, Tablet, jeder Laptop hat eine Tastatur. Wir brauchen diese Methode auch, Text zu tippen. Wir schreiben den ja da nicht, aber wir brauchen genauso weiterhin umso wichtiger das Schreiben mit der Hand und deswegen sowohl als auch absolut korrekt.
Wenn man jetzt mal die Gehirnaktivitäten vergleicht beim Tippen mit der Computertastatur oder bei dem Schreiben mit der Hand, wo sind die Unterschiede?
Sie haben beim Schreiben mit der Hand, wenn Sie den Stift bewegen, viel hochdifferenziertere Bewegungen Ihrer Finger, der ganzen Hand. Das Schreiben geht ja bis in die Schulter, in den Schulterbereich und sogar noch weiter bis in den Nacken. Das merken Menschen, die nach langer, langer Zeit einfach wieder mal viel schreiben müssen. Also ich hatte neulich erst ein Beratungsgespräch mit einer Studentin, die gerade ihre Abschlussarbeiten macht und einfach kam und sagte, sobald ich mehr als eine DIN A4-Seite schreiben muss, tut mir alles weh. Und dann haben wir uns ihre Handhaltung angeguckt und alles haben gesehen, super verkrampft. Also es ist ja eine Muskelkette, die da weiterwirkt. Da merkt man schon mal, es ist extrem viel. Jetzt könnte natürlich jemand kommen und sagen, wenn ich schlecht am Computerarbeitsplatz sitze, dann bin ich da auch verkrampft. Das ist korrekt. Aber die Finger üben weitaus weniger differenzierte Bewegungen aus. Und was für mich das Wichtige ist, wenn Sie mit einer verbundenen Schreibschrift etwas aufnotieren und ein Wort tippen, die wenigsten Menschen haben ein ausgeprägtes Zehn-Finger-Tippsystem und es geht auch nicht über Kreuz. Also das ist auch noch etwa was mit der Gehirngeschichte, da sie sagt, ich schreibe ja von links nach rechts oder von oben nach unten, ich mache mir Skizzen, ich gehe in die andere Körperhälfte hinein, die Augen verfolgen das Ganze ja auch. Also wir kontrollieren ja visuell, was wir tippen, was wir schreiben. Beim Tablet, beim Smartphone kontrollieren wir es direkt, wobei hier auch die Tastatur entfernt von dem ist, wo die Schrift erscheint. Bei der Hand ist es eine direkte Kombination. Also da, wo die Spur gesetzt wird, da ist auch mein Blick. Das heißt, gehirnmäßig habe ich schon zwei verschiedene Ebenen oder ein indirektes Zusammenspiel. Beim Tippen sieht das I genauso aus wie das K. Beim Schreiben haben Sie ganz verschiedene, zwar klein feinmotorische Bewegungen.
Das I wie das K?
Das kleine I. Also wenn Sie ein Schreib-I schreiben mit der Hand, führen Sie andere Bewegungen aus, als wenn Sie ein kleines K, wie für klein zum Beispiel, ausführen. Das sind ganz fein differenzierte Bewegungen, aber die sind anders. Tippen Sie ein kleines I oder ein kleines K, wie für klein oder eben wie
ist das die gleiche Bewegung?
Genau, haben Sie die gleiche Bewegung. Also von daher, das registriert das Gehirn natürlich und damit gehen natürlich auch Merksituationen einher. Also wenn Sie Wörter tippen, dann sehen die für das Gehirn, traue ich mich jetzt einfach mal so formulieren als These, sehr ähnlich aus. Wenn ich sie allerdings schreibe mit der Hand, dann haben wir da hochdifferenzierte, andere feine Bewegungen dazu.
Wenn ich jetzt also zum Beispiel den Uni-Studenten als Beispiel nehme, der den Laptop auf seinem Tisch da hat und daneben der mit der Hand schreibt, würden Sie vermutlich sagen, dass der mit der Hand schreibt, es besser behält?
Also das ist mittlerweile auch von Kolleginnen und Kollegen bewiesen und auch ich habe kleine Tests mit kleinen Probandengruppen gemacht, die mussten tippen, die mussten Druckschrift schreiben und auch eine, wie ich habe darauf geachtet, lateinische Ausgangsschrift schreiben können. Da muss man natürlich dann diese Menschen auch erstmal finden. Und die Kollegin in Amerika, die heißt witzigerweise auch Müller, die hat Untersuchungen dazu gemacht und es gibt bereits andere Kollegen. Und es wurde festgestellt, alles, was sie mit einer verbundenen Handschrift, eine Schrift, die sehr viele Bewegungsrichtungen und Änderungen hat, aufschreiben, da können Sie sich etwas besser merken, als wenn Sie es tippen. Und deswegen ist so mein geheimer Lehrplan, den ich sowieso in meinen ganzen Fortbildungen ausführe, an die Schulen und an die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, kommt immer die Einladung, bitte Unterlagen zur eigenen Mitschrift mitbringen. Also wir teilen keine Handouts aus als Kopien, die man dann sowieso abheftet. Und dass getippt wird am Laptop, das sehe ich dann auch nicht so gerne, sprich die Situation, die Sie gerade dargestellt haben, Studenten, die in der Uni mittippen, das ist lernphysiologisch schon mal nicht die bessere Situation, sondern besser ist es wirklich, sich was mit der Hand mitzunotieren, weil sie das sich dann einfach schon mal besser gemerkt haben.
Also das heißt, dass wenn man mittippt, dann hört man Wörter und schreibt auf und kann nicht so gut mitdenken, als wenn ich einfach mitdenke und mache mir nur Stichwörter von dem, was ich eigentlich jetzt schon verstanden habe.
Bisschen korrigiere ich, Sie haben für die verschiedenen Wörter, weil wir schreiben, wenn wir mit der Hand schreiben, schreiben wir ja ein ganzes Wort. Ich gehe jetzt von der verbundenen Schreibschrift aus oder sie ist in Teile unterteilt, weil wir Erwachsene haben in der Regel eine Kombination aus einer Druck- und aus einer Schreibschrift, aber wir notieren sogenannte Wortbilder auf. Wir strukturieren durch das Schreiben den Text, die Wörter, während beim Tippen, selbst wenn Sie das Wort trennen, tippen Sie ja mit der Leertastatur diesen Wortzwischenraum und damit ist es einfach lernen und gehirnphysiologisch eine ganz andere Textstrukturierung, als wenn ich mit der Hand schreibe, wo ich auch multilateral die verschiedene Druckdosierung, die verschiedenen Richtungen, das Gleiten übers Papier, also da nimmt das Gehirn viel mehr wahr dazu und speichert es dazu ab.
Die Handschrift heute, unser Thema in der Beratung. Heute gibt es Linkshänder-Schreibunterlagen, es gibt Linkshänder-Scheren und es gibt viel Verständnis eigentlich bei den Lehrern dafür, dass man die Linkshänder auch so hinsetzen muss, dass sie mit dem Rechtshänder sich nicht gegenseitig mit dem Ellenbogen in die Quere kommen. Das war zu meiner Schulzeit noch ein bisschen anders, da war der Linkshänder der Exot und da wurde teilweise noch auf Rechtsschreiben umerzogen. Stefanie Müller ist Bildungsforscherin, ihr Steckenpferd ist das Schreiben mit der Hand. Ist es wichtig, dass man demjenigen seine Seite lässt oder war dieses Umerziehen eher richtig?
Das Richtige und das Wichtige ist, dass man dem Menschen in seinem Wachsen und Werden seine Seite lässt. Also ein Linkshänderlein sollte ein Linkshänder werden, beziehungsweise es ist ja nicht werden, sondern bleiben dürfen und ein Rechtshänder ein Rechtshänder.
Gibt es auch die, die so dazwischen sind? Also es gibt ja Kinder, die wechseln noch, ne, bevor die in die Schule kommen. Oder gibt es wirklich dann irgendwann so dieses Ergebnis eine Seite? Da wird ja wahrscheinlich eher so einer, der wechselt, auf rechts trainiert, oder?
Es gibt mittlerweile, und das sind jetzt so die letzten 5, 6 Jahre, zunehmend mehr Kinder, wenn sie in die Schule kommen, sprich angemeldet werden, nicht mehr eindeutig erkennbar sind als Rechts- oder Linkshänder. Das heißt, da ist es schon mal oft eine Problematik rauszufinden, was ist denn jetzt? Und in dem Fall geht es wieder in Bezug auf unser Thema um die, und ich sage es jetzt bewusst so, richtige Schreibhand und richtig. Und rechts hat ja leider was miteinander zu tun. Und die Schreibhand ist in unserer westeuropäischen Kultur oder in unserer westlichen Kultur einfach, wir haben eine Rechtshänderkultur, die richtige Hand erstmal. Es sind viele Werkzeuge, die wir haben, auf Rechtshändigkeit ausgelegt. Wenn man da ein bisschen mal im Alltag drauf achtet, dann muss man auch sagen, oh Gott, wie macht das jetzt ein Linkshänder? Ich habe es neulich erst wieder gemerkt, weil ich mit der linken Hand einen Wasserhahn mit einem Wasserhebelmischer geöffnet habe und hups, war der Blazer nass, weil ich einfach unten durchgreifen musste. Also ein Rechtshänder hätte es da leichter gehabt. Und es sind viele Kinder, die wechseln oder wo es einfach nicht mehr eindeutig erkennbar ist. Wechseln heißt aber auch, die eine Hand ist müde, ist angestrengt, weil sie mit den Formen des Zeichnens, des Malens, des Spurens nicht klarkommen. Sie sind verkrampft. Wir hatten ja vorhin die richtige Stifthaltung da dabei. Das heißt, es ist müde, es ist angestrengt, es ist verkrampft. Ich mag nicht mehr, ich muss aber weitermachen. Also dann mache ich es einfach mit der anderen Hand. Und in der neurologischen Forschung ist seit 2, 3 Jahren bekannt, dass Rechtshänder, ich füge jetzt dazu ein, wir werden ja über Kreuz gesteuert vom Gehirn, also unsere rechte Gehirnhälfte steuert ja die linke Körperhälfte und die linke Gehirnhälfte steuert die rechte Körperhälfte und 96% der Rechtshänder haben ihr Sprachzentrum in der rechten Hemisphäre, also in der rechten Gehirnhälfte. Und Phänomene, die mittlerweile beobachtet werden bei Schulanfängern, ist, dass Kinder, die wechseln, auch oft, bitte immer dieses oft, nicht immer, Probleme mit der Sprache haben. Und gerade bei Schuleintritt ist es ja wichtig, es geht um Schriftspracherwerb, es geht um Grammatik, es geht um Syntax, es geht um Semantik, es geht um Wortschatzerweiterung. Also es geht um Sprache, um kognitive Abstraktionsebene der Sprache, dass die funktioniert. Und wenn ich aus der neurologischen Forschung das jetzt entnehmen kann, dass die Händigkeit mit dem Spracherwerb oder der Spracherweiterung zusammenhängt, dann ist es ganz wichtig, dass ab Schuleintritt die Händigkeit erkannt ist.
Das heißt, es gibt nicht Menschen, wo es wirklich so ist, die können beides gleich.
Es gibt eine Sonderform. Also wir haben, ich erlaube mir jetzt mal die Fachbegriffe hier zu nennen. Lateral ist eben Seitigkeit, das heißt, ich bin Rechts- oder Linkshänder eindeutig. Es gibt die Bilateralen. Bilateral ist aber der Wechsler. Die wollen wir nicht haben, weil das einfach dem Menschen dann somit sehr schwer fällt. Und dann gibt es die Sonderform, das ist die sogenannte Ambidextrie. Das sind echte Beidhänder. Also die gibt es, aber die Schätzung geht auf ungefähr 2 bis 3 Menschen pro 10.000. Also wenn Sie jetzt die Einwohnerzahl von Köln nehmen und dann durch 10.000 teilen, dann können Sie jetzt hochrechnen, wie viel statistisch, weil Statistiken sind ja immer nur etwas Angenommenes, hier in Köln sein müssten. Oder ich empfehle dann Lehrern immer mal zu sagen, wie viele Kinder, wann sie 10.000 Kinder mal so durch hatten und dann hätten sie 1 oder 2 Ambidexter dabei gehabt.
Wenn ich jetzt überlege, also Sie haben gesagt, bei uns ist es so eine Rechtshänderkultur. Ist das in anderen Ländern denn anders?
Ja, also wenn ich jetzt beispielsweise über den großen Teich schaue, nach USA, Vereinigte Staaten, Amerika, werden Sie weitaus mehr Linkshänder in der Bevölkerung sehen, weil dort diese richtige rechte Hand gar nicht mal so, auch die letzten Jahrzehnte, umgesetzt oder gefordert war. Wenn Sie auch mal gucken in den Nachrichten, ist immer ganz spannend, die Politiker, wenn man sieht, jemand trägt sich ins Goldene Buch oder einer Stadt ein oder unterschreibt was, da mal zu gucken, welche mächtigen Menschen denn, also politisch gesehen, welche Hand nutzen. Und da ist es ganz spannend, dass aus der amerikanischen Kultur sehr viele Linkshänder auch in dem Bereich sichtbar sind.
Ist das auch eine Sache des Abschauens? Kinder schauen ja gerne bei ihren Eltern, wie sie was machen, dass sie intuitiv sozusagen, wenn die Mama die rechte Hand nimmt, auch die rechte Hand für den Stift nehmen?
Also ich setze zwar noch mal einen Punkt voraus, weil es vielleicht informell ganz interessant ist. Die Händigkeit sollte mit 5,5 Jahren abgeschlossen sein. Und Kinder sind aber so intuitiv, dass es manchmal so ist, ein 3-4-jähriges Kind weiß ja nicht, was rechts, links ist. Wenn meine Geschwister, meine Mama, mein Papa alle die Hand da drüben nehmen, dann scheint es die richtige Hand zu sein. Und dann kann das ausreichen. Dann muss nie jemand etwas gesagt haben, dass die Kinder sich selbst umtrainieren. Also das kann von ganz verschiedenen Aspekten herrühren.
Das sagt Stefanie Müller, Bildungsforscherin und zu Gast in der Domradio-Beratung. Eine halbe Stunde haben wir noch. Jetzt gibt es erstmal Nachrichten aus Welt und Kirche. Ist Schreiben mit der Hand noch zeitgemäß? Unser Thema heute in der Domradio-Beratung. Und wir sollten vielleicht mal ganz weit zurückblicken. Seit wann schreiben denn Menschen eigentlich und wo haben sie geschrieben? Natürlich, viele Menschen haben in Klöstern geschrieben. Stefanie Müller ist Bildungsforscherin und sitzt mir hier gegenüber im Domradio-Studio. Seit wann schreiben Menschen denn?
Das ist eine tolle Frage, die ich auch immer wieder bei verschiedenen Vorträgen oder Fortbildungen stelle, weil darum geht es ja auch ums Schreiben. Und oft kommt die Antwort ja mindestens schon 4.000, 5.000, 6.000 Jahre, was im Grunde erstmal stimmt. Wenn wir so an die Ägypter, an die Etrusker, an die alten Griechen denken, dann sind natürlich auch, um einen Bezug hier herzustellen, in den Klöstern der Klerus, da war die Buchmalerei allerdings, die haben ja die Bücher gemalt. Tolle Frakturschriften. Das liegt alles schon sehr lange zurück bis zum Mittelalter. Es haben aber sehr wenige Menschen geschrieben. Und drum, ich stelle wieder mal einen Bogen zu der Handhaltung und zu dem Schreiben her, ist dieses Stifthalten überhaupt noch nicht im Gehirn verankert, dass man sagt, in unserer Rasse wird diese Art, etwas zu greifen, weitergegeben, weil wir es ja sowieso in Anführungsstrichen alle tun. Wir schreiben ja auch noch immer nicht alle. Das hat auch was mit Entwicklungsländern, überhaupt die Teilhabe an Schrift und Sprache zu tun. Aber geschrieben wird im Grunde erst so seit, naja, ich sag mal so 160, 170 Jahren. Ich sag allgemeine Schulpflicht, alter Fritz, also seitdem das bildungspolitisch überhaupt in die Breite kam. Und das ist für die Evolution überhaupt noch nicht lange. Also 160, 170 Jahre. Viele Lehrerverbände feiern auch gerade diese Jubiläen. 150, 160, 170 Jahre. 170 ist schon sehr lange.
Und also, dass man sagen kann, die breitere Masse schreibt.
Ja, die breitere Masse. Und ansonsten gab es eben, wir haben es ja gerade schon gesagt, die Buchmalerei empfehle ich auch allen, auch mit Kindern mal in ein Klostermuseum oder Dommuseum zu gehen und diese tollen Bücher, wenn sie denn ans Tageslicht dürfen, das hat ja auch etwas mit dem Erhalten dieser Kulturgüter zu tun, dieses Schriftbild anzuschauen, mit wie viel Aufwand und toller Arbeit das alles erstellt wurde. Und es war ein Schatz, Schriftsprache, es waren ja die Schriftgelehrten. In der Historienforschung ist ja sogar der Ansatz da, dass im Grunde die Schriftgelehrten die waren, die die Geschichte geschrieben haben, weil der König, der Pharao oder wer auch immer Herrscher war, gar nicht lesen oder schreiben konnte, sondern der, der die Information verfasst oder dekodiert, also gelesen hat, der hat im Endeffekt weitergegeben, um was es geht.
Mit welchen Materialien haben die gearbeitet, zum Beispiel früher im Kloster? Mit was haben die geschrieben und gemalt?
Also da gibt es natürlich ganz verschiedene Materialien. Wir kennen Papyrus, das war von den alten Ägyptern, das hat sich sehr weit entwickelt. Dann gibt es natürlich auch Leder heute, Pergament, Da drauf wurde dann sehr viel, die Klosterbücher wurden da drauf geschrieben und gezeichnet. Also es war ja wirklich eine hochdifferenzierte Arbeit, die natürlich auch allen mit dem Problem der Lichtechtheit, dem Zerfall des Materials zu tun haben. Deswegen sind die oft sehr gut archiviert. Und es ist einfach was Tolles. Und es ist auch was Tolles, wenn wir in die Heute- und die Jetztzeit gehen, zu sagen, wir haben Papier zur Verfügung, wir haben Zugriff drauf. Es war ja nur wenigen vorbehalten, die das durften. Und heute können wir an der Schriftsprache, also auch politisch gesehen, teilhaben. Wir haben Stifte zur Verfügung, wir haben Papier zur Verfügung. Wir können, wir dürfen schreiben, wir dürfen lesen. Ja.
Wenn Sie sagen, Handschrift ist so wichtig und die Handschrift zu erhalten, ist das für Sie auch so ein Stück weit, ich möchte auch ein bisschen Geschichte erhalten? Es ist einfach, ja, es hat sich halt entwickelt und da ist jetzt nicht einfach Schluss.
Es ist auf alle Fälle, das habe ich auch mit verschiedenen Lehrkräften und Schulleitern, ein Aspekt, ein Kulturgut zu erhalten. Also darum geht es natürlich auch. Und das Schreiben ist ein ganz wichtiges Kulturgut der Menschheit. Ich komme jetzt trotzdem wieder auf die Schule zurück, unsere 16 deutschen Lehrpläne für Grundschule lesen und vor allem die Präambel. Dann steht überall drin, also Präambel ist das Vorwort, die Kulturtechnik lesen, schreiben, rechnen ist letztendlich der Hauptlehrauftrag der Grundschule, das sicherzustellen, dass die Kinder das können. Und da merken Sie schon, Kulturtechnik, also ja.
Früher wurden auch viele Briefe geschrieben, die hatten auch noch einen viel weiteren Weg. Die müssen heute nicht mehr per Kutsche, per Boote oder wie auch immer weitergetragen werden. Es sind auch keine Papierrollen mehr, sondern meistens sind das heute nur noch kurze digitale Nachrichten. Dadurch ändert sich auch einiges. Das heißt, die klassische Brieffreundschaft gibt es nicht mehr, wo man darauf hinfiebert, wann endlich die Post kommt, und so ein richtiger Liebesbrief eigentlich auch selten.
Da gebe ich Ihnen recht, und vor allem sehr kurz geworden. Manchmal reduziert sich das ja sogar auf nur ein Icon oder ein Smiley, also diese Emojis, wie sie ja heißen, oder Emojis, je nachdem, wie man es ausspricht. Da kommt ein Herzchen, da kommt ein Smiley mit einem Herz, Pussy, Kussmund oder was auch immer. Eine sehr große Gefahr, und ich erlebe es auch bei jungen Menschen, die einem dann sofort vielleicht aufgeregtes Display zeigen und sagen, ich weiß jetzt gar nicht, was die meint. Mag die mich oder schickt die mir einfach nur einen netten Gruß oder was ist denn das? Also man geht sehr schnell mit solchen Zeichen um, und in dem Moment, wo keine eindeutige Wortbotschaft da ist, ist natürlich ein Zeichen immens interpretationswürdig, und man weiß vielleicht als Empfänger überhaupt nicht, was jetzt damit gemeint ist. Zum anderen, Sie haben es jetzt gerade schon aufgezeigt, das Bild. Ich denke da auch sehr oft zurück. Ich hatte auch als Jugendliche eine Brieffreundin, die ich im Sommerurlaub kennengelernt habe. Die hat in Karlsruhe gelebt, wir natürlich in Nürnberg. Und es war toll, immer auf diesen Brief zu warten. Das war was Spannendes. Aber was auch wieder dazu kommt, wenn ich den Brief geschrieben habe mit der Hand, Sie konstruieren ja im Kopf diesen Text. Was wollen Sie erzählen? Die Grammatik kommt dazu. Also auch der Inhalt wird wieder strukturiert. Heute bei den digitalen Nachrichten über Tablet, über verschiedene SMS-Nachrichtendienste wird da ganz schnell geschrieben. Sie wissen selbst auch die Rechtschreibung, wenn nicht das System es selbst übernimmt. Und dann kommt manchmal sogar ein Wort raus, das man gar nicht schreiben wollte. Und man schaut nicht mehr hin und dann kommt etwas zustande, was einem sogar vielleicht peinlich sein kann oder eine Nachricht erzeugt, die so überhaupt nicht stimmt. Also da also
die
ist
sind
auch
ja
was
auch viel kürzer, die Nachrichten. Ja. Die Nachrichten sind kürzer und es wird eben nicht mehr so ausführlich formuliert. Ich denke, was fehlt, ist natürlich auch, wenn ich irgendwie eine gewisse Gefühlslage habe, schreibe ich auch anders. Oder schreibe ich schludrig oder schreibe ich gerade ordentlich oder besonders schön. Das kommt beim Tippen natürlich auch nicht zum Vorschein.
Das auf alle Fälle, weil wir haben auch keine Schriftartwahl bei den ganzen Nachrichten. Also haben wir natürlich, wenn wir jetzt ein Textdokument in einer Schriftart verfassen und das als E-Mail-Anhang dann verschicken, aber wer würde damit seine Gefühlslage mitteilen? Und wie Sie gerade sagen, das ist auch nachgewiesen, also das ist ja der Bereich der Graphologie, also die Lehre der Schrift dann, wo man auch psychologisch oder auch eben die emotionale Struktur miterkennen kann. Und ich habe sogar schon mit Lehrkräften Gespräche geführt, die dann nicht mehr im Schuldienst sind, die mir gesagt haben, Frau Müller, ich habe am Schriftbild des Kindes erkannt, dass die Eltern sich demnächst trennen werden. Also bis dahin, dass sich das Schriftbild so verändert hat. Und ich traue mich da sagen, dass da wirklich einiges dran ist.
Wir wollen ja jetzt auch nicht das Tippen an der Tastatur verteufeln. Das gehört zum heutigen Leben einfach dazu. Was ist Zukunftsmusik? Wo geht es in Zukunft hin? Da wollen wir gleich noch drüber reden. Ist die Schule, so wie sie heute ist, noch zeitgemäß? Ist Schreiben mit der Hand noch zeitgemäß? Wir haben heute viel übers Schreiben gesprochen. Was ist so Zukunftsmusik? Über iPad-Schule wurde geredet. Hört die Welt irgendwann auf zu schreiben, Frau Müller?
Ich hoffe nicht. Also zu schreiben, es ist die Frage jetzt, wie wird Schreiben definiert? Wenn es jetzt natürlich das iPad oder ich nenne es jetzt lieber ein Tablet genutzt wird, weil es gibt ja auch noch andere Hersteller. Wenn das genutzt wird, dann sind wir natürlich beim Tippen. Schreiben ist für mich, interpretiere ich Schreiben mit der Hand. Und Tippen ist ja auch mit der Hand, aber eine andere Tätigkeit, wie wir ja vorhin schon betrachtet haben im Gespräch. Und die Welt darf nicht aufhören, mit der Hand zu schreiben, aus den Gründen, was ich Ihnen vorhin erläutert habe, dass einfach auch gehirnphysiologisch, lernphysiologisch ganz andere Sachen ablaufen und dass damit auch eine geistige Entwicklung zustande kommt. Und wenn ich Eltern erlebe bei Informationsabenden, die dann eben sehr innovativ auch ein bisschen Druck manchmal aufbauen, arbeitet mit Tablet oder ganz innovativ, wer schreibt denn schon noch? Das kann man doch heute alles tippen und oder wischen. Das andere braucht es doch nicht mehr. Man darf nicht immer nur diese Feinmotorik der Finger auf das Schreiben mit der Hand zurückführen, sondern allein, ich sitze jetzt hier, ich habe jetzt hier zwar keine Knöpfe, aber sowas Ähnliches am Blazer, wenn ich Knöpfe öffnen möchte, dann brauche ich zwei Hände und zwar brauche ich jeweils den Dreifingergriff, um diesen Knopf aufzuknöpfen oder zuzuknöpfen. Wenn ich eine Flasche aufdrehen möchte oder zudrehen möchte, brauche ich genauso diese Muskulatur. Wenn ich Seiten umblättern möchte in einem Manuskript, in einem Buch, in einem Heft, dann brauche ich auch diese drei Finger an der Hand. Also die sind nicht nur allein fürs Schreiben gedacht. Wenn ich Besteck führe, das lasse ich jetzt einfach mal so offen stehen und jeder soll sich seine inneren Bilder dazu machen. Da ist zwar die Hand verdreht, aber ich habe trotzdem für die Besteckführung meine drei Finger hier, vor allem im Gebrauch, die ich für den Stift am Schluss brauche. Und Sie merken, alles, was ich genannt habe, Knopf, Flasche, Besteck, es ist alles Alltag. Auch Kultur. Das heißt, es ist nicht althergebracht und deswegen müssen wir das mit den Kindern trainieren. Diese Fertigkeit ist nicht feindifferenziert vorhanden, sondern wir müssen es trainieren. Wo geht's hin? Zu einem sowohl als auch. Das ist die gesundeste Art, aber bitte nicht die originale Welt durch die digitale ersetzen. Unser Gehirn muss über die verschiedenen Sinnesschnittstellen, wenn ich zum Beispiel einen Apfel kennenlerne, auch den Geruch des Apfels, die Festigkeit des Apfels, den Geschmack des Apfels, das Gewicht, die Temperatur, alles Mögliche erstmal kennenlernen, sehe ich später in einer App einen Apfel oder in einer digitalen Darstellung, ruft mein Gehirn all die Informationen ab. Werde ich aber kleinen Kindern von vornherein nur Bücher und nur bildhafte Applikationen, also vor allem digitale, darbieten, dann habe ich nur zweidimensionale und die anderen Informationen fehlen mir über den Gegenstand. Drum kann digitales Lernen einfach nur Ergänzung zum Originalen sein und Original heißt einfach auch immer tun und mit den Händen und von daher die Welt muss weiterschreiben, die Menschen müssen weiterschreiben.
Was ist für Sie so Ihr Wunsch für die Zukunft, was das Schreiben mit der Hand angeht?
Das Schreiben mit der Hand für die Zukunft ist für mich ein bisschen wieder back to the roots, wie wir es in den 70er Jahren intuitiv gemacht haben. Also sprich, in der Pädagogik heißt wieder die Schwungübungen mehr ins Blickfeld zu bringen, dass die Hand von Anfang an fein differenziert trainiert wird, dass mit den Kindern, mit den Schulanfängern lustbetont gezeichnet, gemalt wird, um die Hand zu trainieren und dass wir dann auch verstärkt zu einer verbundenen Schreibschrift, auch wenn sie schwerfällt und auch zum Füller zurückzukehren, weil wir eine verbundene Schreibschrift kann, wer den Füller nutzen kann, der kann schreiben und danach ist die Welt des Schreibens in welche Richtung auch immer eröffnet und ich wünsche den Menschen, dass sie damit viel Gedanken aufs Papier bringen.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Domradio-Studio. Stefanie Müller ist, ihr Steckenpferd ist Schreiben mit der Hand. 2 Stunden lang haben wir uns mit diesem Thema beschäftigt. Und wer noch nicht genug davon hat, der kann sie gerne bei der Didakta besuchen in der Halle 8, Stand A50. Da ist sie zu finden und sie ist gerne bereit, noch weitere Fragen zu beantworten und da in ein kleines Gespräch zu gehen. Vielen Dank, Frau Müller.
Gerne. Danke sehr auch für die Einladung.
Und mein Name ist Dagmar Peters. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag. Bis bald.